Das hohe Lied der Liebe des Apostels Paulus, das wir eben gehört haben, ist einer der wichtigsten und zugleich einer der schönsten Texte, vielleicht sogar der schönste des Neuen Testaments. Schon die Wahl der Worte und die ganze Komposition des Textes ist schön. Ja, selbst die Negativbeispiele, die Paulus hier aufführt, haben einen schönen Klang. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Dieses Liebeslied der Bibel bezeugt die Schönheit des Glaubens und der Liebe. Paulus stellt dieses Liebeslied in Gegensatz zu den verschiedenen Fähigkeiten und Begabungen, die wir in das christliche Gemeindeleben einbringen können. Anscheinend hatte es in der Gemeinde Korinth eine Art Wettbewerb gegeben darum, wer denn die tollsten und schönsten Fähigkeiten besitzt. Deshalb ruft Paulus im Kapitel 12, was vor diesem Text steht, dazu auf, alle Begabungen zu achten und macht deutlich, dass in der Gemeinde, er vergleicht die Gemeinde mit einem Körper und die verschiedenen Körperteile und Körperfunktionen und macht damit deutlich, dass jeder auf jeden angewiesen ist und dass es deshalb ein Irrweg ist, Begabungen zu vergleichen und sich gegenseitig damit auszuspielen. Dann aber geht Paulus noch einen Schritt weiter und macht deutlich, ich will euch hier einen noch größeren Weg zeigen. Die Fähigkeiten nämlich, die uns ja letztlich auch von Gott geschenkt sind, werden sämtlich bedeutungslos, wenn sie nicht von der Liebe getragen sind. Wenn du mit deinen Worten mitreißen und begeistern kannst, wenn du prophetisch reden kannst, wenn du mit deiner Lebensweisheit und Bibelkenntnis alle übertriffst, wenn dein Glaube Berge versetzen kann, wenn du größte Opfer bringst, wenn du als Held sogar dein Leben hingibst, all dies zählt nicht, ist nichts, aber auch nichts, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Und dann taucht Paulus in die Liebe ein. Er definiert sie nicht, sondern er beschreibt sie. Er schildert, woran man das merkt. Er schildert, wie sich das anfühlt, wenn sie, die Liebe, uns begegnet. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verletzt nicht den Anstand. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht. Sie freut sich vielmehr an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Wenn wir das so einfach auf uns wirken lassen, dann, ja, wem wird da nicht warm ums Herz? Wer fühlt da nicht Weite, Geborgenheit, Nähe? Und wir merken, wenn wir so in die Kraft der Liebe eintauchen können, dann können wir uns geheilt fühlen, dann können wir uns mit der Welt und mit Gott verbunden fühlen. Aber es regt sich auch Widerspruch. Kann ich, ja will ich, wirklich alles ertragen, alles glauben, alles dulden? Bin ich da nicht überfordert? Kann ich wirklich grenzenlos aushalten, jede Kränkung, jeden Verzicht ertragen, nichts für mich selbst brauchen, nur dienen, nur geben, kann ich wirklich alles dulden und nochmals dulden. Auch jedes Unrecht, jede Verantwortungslosigkeit geschehen lassen. Darf ich niemals fordern? Darf ich niemals Grenzen setzen? Darf ich niemals gegen Unrecht ankämpfen? Darf ich niemals zornig werden, niemals streiten, mich niemals mit jemandem auseinandersetzen? Ich behaupte, wir sind nicht unbegrenzt leidensfähig. Wir können nicht unbegrenzt verzichten. Wir können Ungerechtigkeit nicht unbegrenzt dulden. Wir können nicht jedem Lügner unbegrenzt glauben. Wir kommen um Streit und Konflikte nicht herum. Ist also Paulus hier zu radikal? Oder zeigt uns dieser Text nur, dass wir alle totale Versager sind? Dass wir immer hinter dem göttlichen Willen zurückbleiben müssen? Was meint wohl Paulus mit der Liebe? Was meint die Bibel mit der Liebe? Eigentlich ist das vermessen, wenn ich eine solche Frage stelle. Und es ist irgendwie unpassend, Liebe definieren zu wollen. Das will ich jetzt auch nicht wirklich tun. Dennoch meine ich, es kann hilfreich sein, wenn ich eine Annäherung versuche. Das, was nach meiner Erfahrung mit Liebe gemeint sein kann. Liebe, so glaube ich, ist alles, was zusammenbringt, alles, was verbindet. Im Gegensatz zu allem, was zerstört und auseinanderbringt. Liebe ist alles, was zusammenbringt, was verbindet. Da gibt es kein Entweder-Oder, sondern es ist immer und immer wieder ein Sowohl als auch. Ein Sowohl als auch. Was meine ich damit? Bibelstellen wie zum Beispiel Vers 5, die Liebe sucht nicht das Ihre oder nicht ihren Vorteil. Oder in Philipper 2, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Solche Bibelstellen können leicht missverstanden werden. Ich bin diesem frommen Ideal häufig begegnet. Diesem Ideal, nichts für sich zu wollen und nur zu geben. Und oft erlebe ich, dass es krank macht, dass es ja Menschen seelisch verhungern lässt. Dieses fromme Ideal wird aber, Gott sei Dank, durch Jesus selbst richtiggestellt. In Matthäus 22, Vers 37 bis 39 sagt er, als er nach dem größten Gebot gefragt wird, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist nicht neu, als Jesus das sagt. Er bezieht sich auf das Alte Testament, speziell auf das dritte und fünfte Buch Mose. Hier haben wir es. Kein Entweder-Oder, sondern das andere ist dem gleich, also ein Sowohl als auch. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Mitmenschen, und ich glaube, dass ich hier ergänzen darf, die Liebe zur gesamten Schöpfung und die Liebe zu sich selbst sind einander gleich. Man könnte auch sagen, sie bedingen einander, ja, sie stärken sich gegenseitig. Eine gute, liebevolle Beziehung zu sich selbst stärkt die Beziehung zum Nächsten und stärkt die Beziehung zu Gott. Oft erlebe ich, dass daraus ein Entweder-Oder gemacht wird. So, als wollten die verschiedenen Formen von Liebe sich gegenseitig was wegnehmen. Zum Beispiel, wie kann ich Gott und den Nächsten lieben, wenn ich nur mich selber liebe? Oder, Wie kann ich diese Welt lieben, wenn ich doch Gott lieben soll und wenn im Himmel meine wahre Heimat ist? Wenn jemand meint, bei Paulus gäbe es ein solches Entweder-Oder, wer also diese Stellen so verstehen möchte, der lasse sich durch Paulus selbst eines Besseren belehren. Gerade im Philipperbrief, die Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe, heißt es in Kapitel 4, Vers 12, also unmittelbar nach dem: Ich kann arm sein, ich kann reich sein. Mir ist alles und jedes vertraut, satt sein und hungern, Überfluss haben und Mangel leiden. Paulus weiß also um seine Bedürfnisse. Er kann verzichten, aber er hat auch nichts dagegen, wenn es ihm gut geht, wenn er sogar mal im Überfluss leben darf oder auch, wenn ihm geholfen wird. In Vers 14 schreibt er weiter: Doch ihr habt gut daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Er schreibt also nicht: Ja, war doch nicht nötig, eigentlich brauche ich doch nichts. Er hat also durchaus Bedürfnisse und steht dazu und kann annehmen, was ihm geschenkt wird. Was für kuriose Situationen entstehen, wenn wir nichts für uns haben wollen und immer nur für den anderen da sein möchten, zeigt sich an einem alten Ehepaar. Am Morgen der goldenen Hochzeit sagt er zu seiner Frau: Du, Liebster, jetzt habe ich 50 Jahre lang immer die Unterseite vom Brötchen genommen, weil ich dachte, du isst bestimmt die Oberseite lieber als ich. Aber heute möchte ich endlich mal die Oberseite haben. Heute zur goldenen Hochzeit wünsche ich mir mal was. Die Frau sagt ganz betroffen: Aber was soll denn das? Ich habe immer auf die Unterseite vom Brötchen verzichtet und die Oberseite genommen, weil ich dachte, du isst die Unterseite viel lieber. So haben sie sich durch ihre Selbstlosigkeit und ihre Rücksichtnahme gegenseitig sabotiert. Wenn das Ganze so harmlos daherkommt, kann man noch schmunzeln. Aber wer ständig so mit sich umgeht, kommt unausweichlich in einen sehr ernsten Konflikt. Ja, er findet sich zwischen zwei Extremen wieder. Dem Ideal der totalen Entsagung und dem inneren Abgrund der totalen Gier. Die verdrängten Wünsche kommen nämlich umso machtvoller wieder. Sie quälen, sie bedrängen, man verfällt schließlich sogar in Selbsthass und wird dennoch von ihnen überwältigt. Die beschämenden Geschichten, die gerade jetzt durch die Medien gehen, von sexuellem Missbrauch an Jesuitenschulen, sind ein eindrückliches Beispiel dafür. Aber ich denke, wir brauchen uns gewiss darüber nicht zu erheben. Es betrifft uns alle. Wenn Selbstlosigkeit mit Bedürfnislosigkeit verwechselt wird, kommt es immer zu solchen Verirrungen. Eugen Roth schildert in einem seiner Gedichte diesen Zusammenhang auf seine Weise. Ich lese einen kleinen Auszug aus dem Gedicht Wunsch und Begierde. Ein Mensch, der eines Tages entdeckt, dass jeder Wunsch nur Wünsche weckt, will seinen Frieden zu verbürgen, von nun an jeden Wunsch erwürgen. Ein paar Zeilen später: Der Wunsch, im Innersten gekränkt, hat sich jedoch darauf beschränkt, dies unverzeihliche Geläster zu melden seiner großen Schwester. Frau Gier hört sich die Sache an und denkt sich: Wart, du Grobian! Sie putzt sich auf und schminkt sich grell. Der Mensch verfällt ihr äußerst schnell, ruiniert sich, um sie zu erweichen. Doch sie tut weiter nicht dergleichen. So rächt das abgefeimte Luder das Unrecht an dem kleinen Bruder. Was hier eher heiter daherkommt, zeigt sich im realen Leben immer wieder, entweder in Depressionen oder aber in unkontrollierten Ausschweifungen, die dann verleugnet werden müssen. Manche Menschen schwanken auch zwischen diesen beiden Extremen hin und her. Im Übrigen, wenn Geben gut sein soll und Nehmen schlecht, wäre dies ja vollkommen unlogisch. Ich brauche immer einen schlechten Menschen, der bereit ist zu nehmen, damit ich gut sein und geben kann. Also, immer wenn ich gebe, verleite ich den anderen zum Schlechtsein, zum Egoismus. Da kann doch etwas nicht stimmen. So jedenfalls kann es nicht gemeint sein. Aber wie dann? Wie ist das mit der Selbstlosigkeit gemeint? Wie sieht echte Selbstlosigkeit aus, die auch wirklich funktioniert? Der Schlüssel liegt darin, wie ich schon gesagt habe, aus einem falschen Entweder-Oder herauszukommen, nämlich verzichten und geben als das Gute oder die eigenen Wünsche egoistisch ausleben und den anderen damit belasten. Es geht darum, aus dem Entweder-Oder ein Sowohl-als-auch zu machen. Das gelingt, wenn wir beides, sowohl den Verzicht als auch unsere Wünsche mit der Liebe zu verbinden. Dann bekommt beides ein anderes Vorzeichen, dass der Verzicht nicht zu einem falschen, geltungssüchtigen Heldentum verkommt und das Wünschen zu einem egoistischen Fordern ohne Rücksicht auf Verluste. Nein, wenn der andere für meine Wünsche offen ist, nicht offen ist und wenn sie ihn belasten, dann mache ich eher Mut, Nein zu sagen und nehme das Nein liebevoll an, auch wenn es weh tut, zu verzichten. Wenn mein Wunsch jedoch auf Gegenliebe stößt und sich mit dem Wunsch des anderen verbindet, dann sind gerade unsere Wünsche eine starke Kraft, diese gescholtenen Wünsche, Menschen zusammenzubringen, gemeinsames Glück, gemeinsame Lust zu erleben. Ist das nicht die höchste und schönste Form von Selbstlosigkeit? In diesem Ja zum Wunsch und Ja zum Verzicht, in dieser Freiheit zum Ja und Nein, entfaltet sich wirkliche Liebe und wirkliche Selbstlosigkeit. Dann wird es möglich, mit mir und mit dem anderen verbunden zu sein. Die Liebe sagt mir und dir, wann das Ja und wann das Nein uns verbindet. Das Ja verbindet unsere Wünsche miteinander und das Nein verbindet uns durch die Freiheit miteinander. Die Freiheit, die wir uns gegenseitig schenken. Jesus jedenfalls erwartet nicht von uns, dass wir immer Ja sagen. In Matthäus 5, Vers 37 sagt er, eure Rede aber sei Ja, Ja, Nein, Nein. Er meint damit, wenn du Ja meinst, dann sag auch Ja. Wenn du aber Nein meinst und fühlst, dann sag auch Nein. Jesus will also keine ewigen Ja-Sager, sondern er macht uns Mut zur Echtheit. Noch ein Wort mehr zum Nehmen und Geben. Wenn beides in Liebe geschieht, ist beides gleichermaßen schön und edel. Ein Wunsch, der von Herzen kommt, lässt die Augen strahlen. Und das ist einfach schön. Finden wir es nicht entzückend, wenn ein Kindchen zu uns angesprungen kommt und sagt, ach Opa, gibst du mir ein Bonbon oder so? Oder ich möchte das und das haben und hüpft dabei vor Freude, schon in Vorfreude. Ist das nicht schön? Und das ist nicht genauso schön, wenn wir Erwachsenen das Kind in uns entdecken und uns unsere Wünsche genauso fröhlich und unbekümmert gegenseitig zeigen können. Und der dann gern gibt, der gern geben kann, wird selbst glücklich dabei. Also ist der Gebende zugleich Nehmender. Hierin liegt die Schönheit der Liebe begründet. Und noch tiefer und schöner wird die Liebe, wenn Leid geteilt werden kann. Wenn du meinst, den anderen mit deinem Leid nicht belasten zu dürfen, machst du den anderen nicht reicher, sondern ärmer. Unser größter Wunsch ist, einander nahe sein zu können. Das ist überhaupt das Schönste. Einander nahe sein können, verbunden sein, und zwar egal ob in Freude oder in Leid. Das Sprichwort sagt nicht umsonst, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und es ist sehr schmerzvoll, wenn du dein Leid verbirgst und wenn du damit den aussperrst, der dir im Leid nahe sein möchte. Liebe bekommt die größte Tiefe, wenn auch Schmerz, Traurigkeit, Angst, Kummer geteilt werden können. Als Jesus sterbend am Kreuz hing, ließ er es zu, dass die, die ihm am nächsten standen, bei ihm waren und ihn beweinten. Er nahm Mitgefühl und Trost in Anspruch. Ja, er bat sogar seine Jünger ausdrücklich darum, als er wusste, dass seine Verräter und Häscher zu ihm unterwegs waren, bat er die Jünger, steht mir bei im Gebet, weil meine Seele traurig ist bis in den Tod. In der Liebe sind Nehmen und Geben gleich. Wer in Liebe gibt, der nimmt auch zugleich. Und wer in Liebe nimmt, gibt zugleich. Ohne Liebe jedoch ist auch Geben egoistisch. Es kann den anderen in seiner Entwicklung behindern und ihn abhängig und lebensuntüchtig machen. Auf diese Weise kann man sich als Wohltäter fühlen und zugleich den anderen für immer an sich binden. Die Liebe aber strebt nicht danach, sich selbst als Wohltäter zu bestätigen, sondern die Liebe fragt danach, erlebst du das, was ich dir gebe, wirklich als Wohltat? Ist es für dich wirklich hilfreich und förderlich? Dient es deiner Entwicklung? Macht es dich fähig, selbst zu entscheiden, für dich zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen? Brauchst du Unterstützung, weil du in schwerer Not und überfordert bist? Oder brauchst du auch mal ein liebevolles Nein und die Ermutigung, dass du selbst lernen kannst, für dich zu sorgen? Fühlst du dich unter Druck gesetzt von mir oder fühlst du dich geachtet und verstanden? Und hast dann hinterher immer noch Lust, auf mich zuzukommen, mit mir zu reden, von mir Rat zu erbitten, dir helfen zu lassen. Die Liebe versucht, dem anderen gerecht zu werden und ihm förderlich zu sein. Nun könntest du mich fragen, ja, das ist ja alles so relativ. Was bleibt denn von diesen schönen und klaren Worten des Apostels Paulus nun wirklich übrig? Der Versuch einer Antwort soll ein Gespräch sein. Ein Gespräch, das Christine und ich gemeinsam entworfen haben. Und das versucht, diese Widersprüche zu einem guten Ausgleich und in ein gutes Bild hineinzubringen. Ich beginne mit 1. Korinther 13. Die Liebe sucht nicht das Ihre.
Und doch sucht die Liebe auch das Ihre. Was wäre die Liebe, ohne dass wir einander unsere Wünsche zeigen? Was wäre sie ohne Begehren, ohne die Lust? Sie wäre fade, langweilig und vielleicht sogar zum Scheitern verurteilt.
Und dennoch sucht sie nicht das Ihre. Ist es nicht die Vollendung der Selbstlosigkeit, wenn die Liebe uns dazu leitet, dass es für beide aufregend, wundervoll, lustvoll, schön wird? Und es ist nicht die Liebe, die uns bereit macht zu verzichten und das Nein des Partners liebevoll zu achten, auch wenn es weh tut? Nochmal aus 1. Korinther 13. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
Wir ertragen eben nicht alles. Vielmehr setzen wir uns auseinander, wenn es sich zwischen uns nicht mehr gut anfühlt. Aber wir hoffen alles. Wir hoffen, dass alles, was geschieht, zu einem guten Ende kommen kann. Und dieses Hoffen leitet die Auseinandersetzung, bis die Verständigung erreicht ist. So ist das für dich und so ist das für mich. Alles Hoffen und sich auseinandersetzen, das beides gehört zusammen.
Und dennoch erträgt die Liebe alles. Ist es nicht die Liebe, die sagt, auch wenn du mir noch so sehr wehgetan hast, mein Ja zu dir gilt ohne Vorbedingung? Ist es nicht die Liebe, die sagt, Sonne und Wolken, Licht und Schatten, Lust und Schmerz gehören zusammen?
Wir dulden auch nicht alles. Wir setzen einander Grenzen, wenn unsere Kraft, Schmerzen und Lasten zu tragen, begrenzt ist. Aber wir glauben alles. Wir glauben, dass alles, was Gott uns gegeben hat, der Liebe dienen kann. Und dieser Glaube leitet den Umgang mit unserer Begrenztheit. Die liebevolle Achtung vor den eigenen Grenzen und den Grenzen des anderen hilft uns, klar und freundlich Nein zu sagen, um uns selbst und dem Partner vor Überforderung zu schützen.
Und dennoch duldet die Liebe alles. Ist es nicht die Liebe, die sagt, du unterstehst nicht meiner Weisung, du bist ein freies Geschöpf vor Gottes, du gehörst mir nicht? Ob du etwas tust oder lässt, ob du mit mir redest oder schweigst, ob du kommst oder gehst, du bist ebenbürtig und frei. Ist es nicht die Liebe, die sagt, ich möchte deine Unabhängigkeit, deinen freien Willen, dein Ja und dein Nein. Ich möchte die ganze Kraft deines Geistes und deiner Seele spüren, auch wenn es mir zuweilen Angst und Schmerz bereitet. Aber du darfst nie mein Untertan oder gar mein Abziehbild sein.
Die Liebe ist wie ein Tanz. Ein Tanz zweier Liebender ist erst dann schön, wenn jeder seinen Tanz tanzt, wenn jeder sich im Gleichgewicht hält, seine Figuren beherrscht, wenn jeder kreativ und elegant tanzen kann.
Und doch wird erst dann die vollkommene Schönheit erreicht, wenn der Tanz zweier Liebender zusammenfindet, ineinander fließt, wieder auseinander schwebt, wieder zueinander strebt und doch immer ineinander verwoben ist. Auseinandergleiten und zusammenfließen, die eigenen Pirouetten tanzen und wieder gemeinsam schwingen und dabei immer aufeinander bezogen bleiben. In dieser Spannung liegt die wirkliche Schönheit der Liebe. Amen.